werden. Jetzt kommt meine Predigt. So, und der Herr ist mein Hirte. Und mir sind vier Gründe aufgefallen in diesem Psalm, warum das so ist, warum das David so sagen kann. Und der erste Grund heißt, er füllt all meinen Mangel aus. Er füllt all meinen Mangel aus. Hier steht eigentlich wörtlich, mir mangelt nichts, mir mangelt im Augenblick nichts, mir mangelte nie etwas in der Vergangenheit und mir wird auch in Zukunft nichts mangeln. In diese drei Zeitformen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, kann man diese Aussage hinein übersetzen. Die hebräische Sprache ist wie so ein Prisma, das in vielen Farben schildert und durch diese schillernde Mehrdeutigkeit oder besser Mehrmöglichkeit ist sie unwahrscheinlich lebendig. Und David kann sagen, mir hat nie was gemangelt, mir mangelt im Augenblick nichts und mir wird auch in Zukunft nichts mangeln. Das ist mein Bekenntnis. Wie sieht's bei euch und bei mir aus? Deckt sich das mit unseren Erfahrungen? Mangel an Gesundheit? Mangel an Geld? Mangel an Schlaf? Mangel an einer sicheren Zukunftsperspektive? Mangel an sinnvollem und glücklichem Leben? Du hast eben gesagt, Klaus, nee. Ja, da gibt es doch so manche Umstände in unserem Leben, wo wir sagen können, wie meinst du das, David? Mir mangelt nichts. Gilt das auch beim Magenkrebs? Gilt das auch dann noch, wenn man wie vor einigen Monaten in Mosambik durch Monsunregen, der dauerhaft ist, alles verliert? Hab und Gut, alles schwimmt davon. Gilt das auch dann, wenn sich alle Welt feindlich gegen uns verschworen hat? Gilt das auch dann, wenn wir richtig tolle, gute Pläne haben und hatten und alles löst sich in Luft auf, zerplatzt wie eine Seifenblase? Mir mangelt nichts. David, wie kommst du bloß dazu, so etwas zu sagen? Wie meinst du das? So felsenfest und unumstößlich, wie so ein Glaubensbekenntnis. Hast du nie in deinem Leben Leid und Nöte erlebt? Ist nicht deine ganze Familie auseinandergeflogen, David? Haben sich nicht deine Söhne gegen dich aufgemacht, um dich zu vertreiben? Du warst jahrelang auf der Flucht und hast in Höhlen gelebt? Bist du nicht in Abgründe von Schuld und Versagen hineingekommen durch den Ehebruch und durch den Mord des Mannes von der Batseba? Mir mangelt nichts. Wie meinst du das, David? Wie passt das denn zusammen? David begründet, wie er das hinbekommt, wie er sein Leben mit dieser Aussage hinbekommt, in den nächsten zwei Versen. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er hat innerlich immer wieder die Kurve gekriegt, zu sagen, Gott, ich muss tief durch und mir geht's dreckig, aber ich halte an dir fest und ich lass dich nicht los, und ich bekenne mich zu meinem Versagen und zu meinem Schuldigwerden und ich bitte dich, mir zu helfen. Man kann ja in Krisen, in Anfechtungen, in Leid und Not sehr unterschiedlich umgehen, auch als glaubender Mensch. Man kann resignieren, man kann die Flinte ins Korn werfen und sagen, nö, Gott, mit dir will ich so nicht weiter was zu tun haben, ich kenne so Menschen. Man kann sich in sein Schicksal fügen und dann entwickelt man daraus so eine, ja vielleicht auch so eine Glaubenstheologie. Ach, ich armer Erdenkloß, wollt gar sehr mit Hoffart prangen, ich muss mich demütigen und immer, also Christsein ist so ein unterm Teppich gehen und ich habe es bestimmt verdient, dass ich so durch muss. Im Februar ist eine 26-jährige Borderlinerin in Neustadt zum Glauben gekommen Und jetzt entdeckt sie das neue Leben und entdeckt, dass Gott sie unwahrscheinlich lieb hat, weil sie kommt aus einer ganz, ganz schwierigen Herkunftsfamilie, hat so viel Müll erlebt mit 26 Jahren schon. Und jetzt entdeckt sie das Leben und hat die Familie Gottes entdeckt, die Gemeinde, die Freie Evangelische Gemeinde in Neustadt. Und das dauert noch ein bisschen, bis die wirklich so richtig das so alles sortieren kann, was da in ihrer Seele an Müll vorhanden ist. Und aber sie lernt es. Wir sind guter Dinge und auch sie wird von ihrer Umgebung völlig verändert wahrgenommen. Das ist total großartig. Und so kann man auch als Christ dann leben, als Mensch, der Gott gefunden hat, diesen guten Hirten gefunden hat und kann sagen, ich bleib an dir dran. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Und dann kann es auch mal sein, dass wir ein bisschen hinkend und an der Hüfte angeschlagen durchs Leben gehen, aber die Sonne geht ihm auf. Steht da auch in dieser Jakobsgeschichte am Pniel. Er rang die ganze Nacht mit Gott. Schon mal mit Gott gerungen? Und dann kann es sein, dass du nachher ein bisschen hinkst, aber die Sonne scheint. Das kann auch zusammenpassen und zusammengehören. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Ich habe in diesen Krisen, sagt David, erlebt, Gott kümmert sich um mich. Er sucht dann so Plätze, wo ich auftanken kann, wo ich zur Ruhe kommen kann. Er hat erfahren, dass Gott ihn versorgt in diesen schwierigen Zeiten, wie ein guter Hirte seine Schafe im heißen Orient mit dem so lebensnotwendigen Wasser versorgt. Die Glaubenshaltung und die Glaubenssicht ist der Schlüssel und das Geheimnis dieser Aussage. Mir mangelt nichts. Dass er innerlich die Kurve gekriegt hat. Vertrauen ist eine Entscheidung. Vertrauen ist eine Entscheidung, in die richtige Richtung zu gehen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal möchte man so mit der Eisenstange draufhauen. So, und dann muss man innerlich Also ich erzähle euch mal ein Beispiel aus meinem Christsein, schon lange her, so, und Verwechslung mit lebenden Personen sind rein zufällig. So, aber ich mache meine monatliche Abrechnung mit meinem Kassenwart und dann, also ich gebe auch ganz treu das, was Gott mir aufs Herz gelegt hat, was ich geben soll, und das hat mir auch Spaß gemacht und ich glaube, dass Gott nicht knauserig ist und dass man viel Segen zurückkriegt, wenn man einen freigebigen und großzügigen Lebensstil lebt. Tja, und dann hat sie die Abrechnung nicht akzeptiert, weil ich mich um 2,50 Euro oder so verrechnet habe bei den Portokosten, und dann bin ich so, ich hatte meinen Colt umgeschnallt, so bin ich sonntags morgens dann in den Gottesdienst, und wenn sie mir über den Weg lief, hätte ich sie abgeschossen. Und dann stehe ich vor ihr, ich treffe sie dann auch, und dann stehe ich vor ihr und dann ist sie mir eine Stimme und die sagt, frag sie mal, wie es ihr geht. Und ich wollte gerade meinen Colt ziehen und dann wie geht's dir denn? Und dann fing sie an zu weinen. Versteht ihr, man kann sofort umschalten. Man kann richtig zornig sein, dann klingelt das Telefon, dann muss man nett sein, weil der andere ja nicht weiß, was dich da gerade bewegt. Also es ist eine Glaubenshaltung, ein Entschluss zu sagen, ich ring mich durch. Ich ring mich durch zum Vertrauen und in diese Glaubenshaltung, dass Gott es mit mir gut meint. Ich ring mich durch und ich halte daran fest. Deswegen sagt er es so. David hat dann gelernt, nicht auf seine Armut zu sehen, sondern auf den Reichtum Gottes. David war nicht auf seine persönlichen Grenzen fixiert, sondern auf die Einsicht, an meinen Grenzen wartet Gott. An meinen Grenzen wartet Gott. David hat da ganz fest drauf vertraut und hat dann erlebt, wie Gott auch seine Abmachung, sein Wort einhält und wirklich treu ist in dem, was er versprochen hat. Hier ist ja das, der Herr ist mein Hirte, da ist ja dieses Wort Herr, groß geschrieben. Und das steht ja in den Lutherbibeln so groß geschrieben. Im Hebräischen steht da Yahweh. Yahweh heißt, hat viel Bedeutung. Dieser Name, dieser Gottesname Yahweh hat viel Bedeutung. Einmal, ich bin da. Das heißt, David hat erlebt, Gott ist immer da. Gott verspricht seine bleibende Gegenwart. Zweitens bedeutet Yahweh, ich werde auch in Zukunft da sein. Auch in Zukunft. Ich bin auch in Zukunft für mein Volk da. Die dritte Bedeutung von Yahweh, was euch fehlt, bin ich Gott für euch. Ich bin für euch da. Und wenn man dann mal diesen Yahweh-Namen, ich bin der ich bin, so offenbart sich Yahweh dem Mose beim brennenden Dornbusch. Wenn man das mal weiterliest im Alten Testament, ich bin der ich bin, da fehlt ja was. Dann fällt auf, dass immer da, wo das Volk einen Mangel hat, ein anderer Gottesname hinterherkommt. Yahweh, ich fühle mich schutzlos wie eine Schafherde, sagt das Volk, und Gott sagt, ich bin Yahweh Rochi. Ich bin der Herr, dein Hirte. Und da kommen die übermächtigen Feinde der Amalekiter und da steht, ich bin Yahweh, Herr Zebaoth. Ja, Herr der Heerscharen. Da ist das Volk krank, weil die Schlangen gebissen haben und da steht da, ich bin Yahweh, Rofecha. Ich bin der Herr, dein Arzt. Das ist interessant. Und jetzt kommt Jesus im Neuen Testament und sagt, ich bin das Brot. Ich bin das Licht. Vielen Dank, Jochen, für diese schönen, ich muss dich nachher mal nach der Quelle fragen, diese Meditation. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der Weinstock. Ich bin die Wahrheit. Ich, indem Jesus das sagt, will die Masse ihn steinigen, weil er sagt, ich bin Yahweh. Ja, die Frommen wollen ihn dann austöten. Genau, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln und da steht, er weidet mich auf einer grünen Aue, da steht, er sucht mir einen Rastplatz aus. Gott mag Ferien. Heiligenhafen ist wunderbar geeignet, um hier auszuruhen. Gott gönnt seinem Volk Ruhe. Gott gönnt seinem Volk Erholung. Es geht nicht nur ums Arbeiten, es geht auch ums Ausruhen. Es geht um einen Rhythmus im Leben, wo sich das einigermaßen die Waage hält. Kennt ihr Aspirin plus C Christen? Die lösen sich auf im Dienst für Jesus. Und das möchte Gott nicht. Das möchte Gott nicht. Und wenn einer die Gabe des Dienens hat und des Helfens und der Barmherzigkeit, dann muss man ihn vor sich selbst schützen. Der geht kaputt. Dem muss man was wegnehmen, damit er sich nicht auflöst im Dienst für Jesus. Also er führet mich auf rechter Straße um seines Namens. Mir mangelt nichts. Das war jetzt so der längste Gedanke in diesem Vers, den fand ich schon sehr wichtig. Der zweite Grund, warum der Herr so ein wunderbarer Hirte ist, heißt, er steht mir immer zur Seite. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Ich weiß nicht, ob ihr den Weg des Lebens kennt. Das ist so ein Zeltdorf, den kreative Eutiner Frauen, eine Zeltstadt, mal mit Bettlaken gemacht haben. Und den konnte man auch ausleihen. Wir hatten ihn auch mal eine Woche in Neustadt in der Zeit von 2000 bis 2010. Und da waren so unterschiedliche Räume mit Bettlaken unterteilt. Und da gab es einen Raum, da stand vor Raum der Glückseligkeit, da konnte man so richtig gut abhängen. Da gab es einen Raum, da konnte man mit Jesus Abendmahl feiern, Kelch und Brot, ganz allein. Da gab es einen Raum, da waren Lebenskrisen dargestellt, verbogene Figuren, die da so verkrümmt rumlagen. Schraubstock war da auch dran angebracht und so. Stand für schwierige Lebensabschnitte. Und dann kam der vorletzte Raum in dieser Zeltstadt. Der war mit dunklen Bettlaken verhangen. Und da stand ein Schild vorne, hier müssen Sie alles ablegen. Habe ich gedacht, wieso? Also man konnte unterwegs so Sachen einsammeln. Ich hatte einen ganzen Beutel voll eingesammelt. Und dann steht da, hier müssen Sie alles ablegen. Habe ich gedacht, wieso denn? Also warum? So, bis ich begriffen habe, hier geht's an Sterben. Hier geht's durchs dunkle Tal, durch das Tal der Todesschatten. Und hier muss man alles ablegen. Da habe ich gedacht, das ist ja jetzt mal ganz interessant. Und dann bin ich da rein und habe den Herrn mitgenommen. Und der Herr hat mich mitgenommen. Ich habe mein Sterben schon hinter mir. Sage ich jetzt ein bisschen vollmundig. Also so, ich habe es ja noch vor mir. Aber ich habe das mal so, ich war da ziemlich lange drin. Wollte das Feeling mal erspüren, wie das ist, wenn es an Sterben geht und man geht mit Jesus in diesen Raum. Das war ein Ding. Also, dass dann Jesus dabei war und man stirbt. Es geht ganz tief rein und runter und Jesus geht mit. Also, das war irre. Für mich war das eine Offenbarung. Und irgendwann kam der letzte Raum, Licht durchflutet, 50 Lampen drin, stand für den Himmel. Und dann kam nach dem Sterben die Begegnung mit der Ewigkeit. Und ich bin in dieser Woche, wir hatten den Raum eine ganze Woche gemietet, bin ich zweimal durchgegangen. War eine starke Erfahrung. Und das meint David, auch wenn ich durch das Tal des Todesschattens muss, und dann steht da, fürchte ich kein Unglück. Ich fürchte kein Unglück. Du gehst mit. Denn du bist bei mir. Auf einmal wird aus dem Er ein Du. Dann, wenn es ganz dunkel wird, wird aus dem Er ein Du. Gott, du bist bei mir. Du gehst mit dadurch. Und manchmal bringt der Vater seine Kinder im Dunkeln zu Bett. Ja, fürchte ich kein Unglück, ganz stark. Hier steht nicht, es passiert nie mehr wieder ein Unglück. Hier steht, ich fürchte kein Unglück. Warum nicht? Weil der Herr mit da durchgeht. Sein Nahsein vertreibt die Angst. Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Auch wenn man den Hirten manchmal nicht sieht vor lauter Dunkelheit, er gibt irgendwie hörbare Klopfzeichen, dass er noch da ist. Durch sein Wort oder durch einen Anruf von einem Christen. Ich bin da, ich gehe mit dir da durch. Okay, der dritte Grund, warum der Herr mein Hirte ist, er lädt mich ein, sein Gast zu sein. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Aus dem Hirt wird der Wirt. Gott ist so ein reicher Gott. Gott hat so viel zu geben. Gott ist immer für eine Überraschung gut. Eine Fülle von guten Gaben, ein Reichtum an Güte, Gnade und Barmherzigkeit. Der Becher fließt über. Im Angesicht meiner Feinde. Der Satan steht zähneknirschend daneben und muss zusehen, wie Gott sein Volk bewertet. Die Anfechtungen mögen noch nicht ganz verschwunden sein, aber wir werden in den Anfechtungen bewahrt und bewirtet. Und wer im Orient eingeladen wird, der steht unter dem Schutz des Gastgebers. Keine Macht der Welt, weder der Sichtbaren noch der Unsichtbaren, kann uns den Schutz Gottes wegnehmen und verhindern, dass Gott uns immer wieder reich segnet und erquickt. Das Geborgensein bei und in Gott kann uns keine Macht der Welt streitig machen. Es mag schwierige Zeiten geben, auch in Europa. Es mag Unruhen geben auf der ganzen weiten Welt. Immer noch rasseln die manche Typen so mit ihren Säbeln und machen Drohungen. Und dann sagt der andere, ich mache euch platt, wenn ihr anfangt und so. Wisst ihr, was der sicherste Ort für einen Christen ist? Bei Jesus. Der sicherste Ort auf dieser Welt für einen Christen ist, bei Jesus zu sein. Und auf Jesus sein Vertrauen zu setzen. Es kann die Welt auseinanderfliegen. Jesus kann uns niemand nehmen und wir sind bei ihm gut aufgehoben. Wir sind geborgen und er meint es gut mit uns und er salbt unser Haupt mit Öl. Es gab ja diese Nasalfliegen und er schenkt uns voll ein. Diese Nasalfliegen im Orient, die haben ihre Eier in die Nasenschleimhäute der Schafe gelegt. Daraus sind dann Larven geschlüpft. Die sind dann ins Gehirn gewandert und dann sind die verrückt geworden vor Schmerzen und vor Not, die Schafe, und haben sich manchmal auch zu Tode gestürzt. Das sind so richtige Quälgeister, diese Fliegen da. Wenn Fliegenschwärme über der Herde waren, wurde da die Herde ganz unruhig. Und dann kommt der Hirte mit einem Gemisch von, Moment, Leinöl, Teer und Schwefel, genau. Und wenn die sehen, wie der kommt mit seinem Beutel, mit diesem Öl, dann wird aus Panik Peace, die sind nicht wiederzuerkennen. Und dann reibt er alle schön die Köpfe ein. So, das schützt vor den Nasalfliegen. Das Bild steht dahinter. Salbung mit Öl bedeutet auch Vollmacht, bedeutet für Kranke zu beten, sie zu salben im Namen des Herrn und mal gucken, was der Herr daraus macht. Ich habe in meinem Dienstleben mehr positive Erfahrungen mit Kranken gebeten als negative. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mehr Heilungen erlebt als Rückschläge. Wenn wir im Glauben gehandelt haben, nachdem uns kranke Menschen gerufen haben, diesen Dienst zu tun, und wir haben das Ergebnis Gott überlassen, aber wir haben das getan im Vertrauen auf Gott und wir haben uns vorher unsere Sünden bekannt, wie es in Jakobus 5 steht. Und da waren wir alle unterm Kreuz und dann kann Gott was machen. Und der letzte Grund, könnt ihr noch? Nur einen Augenblick. Er bringt mich sicher nach Hause. Wer im Hause Gottes bleibt, steht unter seinem besonderen Schutz. Gemeinde ist Schutzraum Gottes. Wäre interessant, mal eine Predigt darüber zu halten. Gemeinde als Schutzraum Gottes. Und der Beter und Psalmist David hat das richtig bildhaft vor Augen. Bis zum Tempeltor haben die Feinde ihn verfolgt. Nun dürfen sie nicht mehr an ihn heran, weil sie unter dem Schutz Gottes stehen. Und er auch. Und jetzt braucht er nicht mehr mit Verfolgung zu rechnen, oder? Doch. Er muss weiter mit Verfolgung rechnen. Gutes und Barmherzigkeit werden mich verfolgen, ein Leben lang. Jetzt kommt die Verfolgung aus einer anderen Richtung. Das ist eine schöne Verfolgung, dass David hier bekennt, ich werde meinen Gott nicht los, ich lebe weiter von seinen Segnungen, ich bleibe im Hause Gottes und ich bin gewiss, er wird mich beschenken mit Gutem und Barmherzigkeit und erfüllendem Leben. Und darum werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Amen. Herr Jesus Christus, vielen Dank für diesen schönen Psalm. Vielen Dank, dass wir unser Vertrauen auf dich setzen dürfen. Ich bete hier für meine Geschwister auch. Du kennst ihre Fragen, auch ihre offenen Fragen, manche ungeklärten Dinge. Und danke, dass wir alle in deiner Obhut sind. Und danke, dass du auch ein Gott bist, der gern Lösungen gibt und der uns genauso hilft, wie wir es am besten gebrauchen können. Vielen Dank dafür. Amen. Thank you.